Mit der Überschrift "Für wen sollte die Gemeinde sorgen?" legt Klaus heute für uns die Bibelpassage 1. Timotheus Kapitel 5, 1 bis 16 aus. Einen älteren Mann fahre nicht schroff an, sondern ermahne ihn als einen Vater, die Jüngeren wie Brüder, die älteren Frauen als Mütter, die Jüngeren wie Schwestern in aller Zurückhaltung. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, dann sollen diese zuerst lernen, dem eigenen Haus Frömmigkeit zu beweisen und den Eltern Gleiches zu vergelten. Denn das ist gut und angenehm vor Gott. Eine wirkliche Witwe aber, die allein geblieben ist, hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt im Flehen und in den Gebeten Nacht und Tag. Die aber in Üppigkeit lebt, ist lebendig tot. Das gebiete, damit sie untadelig seien. Wenn aber jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, dann hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll nur ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie mindestens 60 Jahre alt ist, eines einzigen Mannes Frau war und den Ruf guter Werke hat. Wenn sie Kinder aufgezogen hat und gastfrei gewesen ist, wenn sie den Heiligen die Füße gewaschen hat, den Bedrängten beigestanden ist und jedem guten Werk nachgekommen ist. Jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn ihr Verlangen erwacht im Widerspruch zu Christus, dann wollen sie heiraten und bekommen das Urteil, dass sie den ersten Glauben verlassen haben. Daneben sind sie auch faul und lernen, in den Häusern umherzulaufen. Sie sind aber nicht nur faul, sondern auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sich nicht gehört. So will ich nun, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung geben. Denn einige haben sich schon abgewandt und folgen Satan. Wenn aber gläubige Verwandte Witwen haben, dann versorge man sie und belaste nicht die Gemeinde, damit diese die wirklichen Witwen versorgen kann. Worte des lebendigen Gottes.
Spannende Stelle, lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken und wir preisen dich dafür, dass du uns dieses Wort gegeben hast. Wir bitten dich, dass du uns auch die Relevanz zeigst von dieser Stelle. In Jesu Namen. Amen. Graue Haare sind eine Krone der Ehre, die auf dem Weg der Gerechtigkeit gefunden wird. Graue Haare sind eine Krone der Ehre, die auf dem Weg der Gerechtigkeit gefunden wird. Dieses fast 3000 Jahre alte Zitat aus der Bibel scheint mir geeignet als Hintergrund für die heutige Predigt, denn darin hören wir die Sprache einer Kultur, von der wir viel lernen können für das Thema, für wen sollte die Gemeinde sorgen? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Hauptteil unseres Abschnitts heute. Und wer sich den ersten Timotheusbrief etwas genauer anschaut, der stellt fest, dass sich im Vergleich zu anderen Teilen des Neuen Testaments und dieses Briefes dieser Brief überproportional viel mit Älteren und mit Ältesten beschäftigt. Das hängt wohl auch mit dem Alter von Timotheus zusammen. Er ist noch eher jung und als junger Stellvertreter des Apostels Paulus soll er die christliche Gemeinde in Ephesus vorübergehend leiten, bis Paulus selbst nach Ephesus zurückkehren würde. Und ich denke, vielleicht geht es ihm wie mir früher, wie manchen von euch vielleicht, dass man als junger Mann oft nicht so richtig weiß, wie man mit älteren Menschen umgehen soll. Für Timotheus kommt da noch hinzu, dass er als faktischer Gemeindeleiter Autorität ausüben soll, gerade auch gegenüber älteren Menschen. Wie macht man das? Ich denke, da ist es nicht immer einfach, das richtige Vorgehen zu finden. Und deshalb ist auch die Frage, für wen die Gemeinde sorgen sollte, eine wichtige Frage für ihn. Denn vielleicht läuft er Gefahr, ältere Menschen zu ignorieren, sich nicht um sie zu kümmern. Für wen die Gemeinde sorgen sollte, ist auch deshalb eine wichtige Frage, wenn wir uns an die Rolle christlicher Gemeinden in der Welt erinnern. Die Bibel hat sie uns in einem Schlüsselvers in Kapitel 3 schon zusammengefasst. Wenn ihr eure Bibel aufhabt, dann könnt ihr kurz Vers 15 anschauen. In Kapitel 3, dort heißt es, falls sich mein Kommen verzögert, sollst du wissen, wie man sich im Haus Gottes verhalten soll. Dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Also laut Bibel ist die Gemeinde nicht nur das Haus Gottes, sondern auch der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Als Haus Gottes, das heißt als Gottes Familie, soll sie die Wahrheit des Evangeliums bewahren. Und das gilt auch für ihre Kultur. In ihrem Verhalten heißt es hier. Anders ausgedrückt soll in der Gemeindekultur die Schönheit des Evangeliums, also die Schönheit von Jesus Christus, greifbar werden, sichtbar werden, für andere erkennbar. Das Evangelium dreht sich ja um die wunderbare Botschaft, dass Gott seinen eigenen Sohn aus Liebe zu uns in die Welt sandte. Dass sein eigener Sohn Jesus Christus aus Liebe für uns, für unsere Rettung starb, dass er am dritten Tag wieder auferstanden und nun in Liebe die Welt regiert. Und für dieses Werk der Liebe hat Gott Jesus Christus erhöht, sagt die Bibel uns, und hat ihm den Kosmos übergeben, das Universum. Jesus regiert als Herr und er will, dass du dich ihm aus Liebe anvertraust. Das ist die Wahrheit, die die Gemeinde bewahren soll, die Gott der Gemeinde anvertraut hat und die sichtbar werden soll im Verhalten, in der Evangeliumskultur der Gemeinde. Wenn wir Gott als himmlischen Vater lieben, dann wird seine Schönheit in der Gemeinde sichtbar werden. Das ist das Verhalten, das ich als Evangeliumskultur bezeichnen würde, weil im Evangelium die Schönheit von Jesus Christus sichtbar wird und die in unserem Verhalten wiedergespiegelt werden soll. Nun, diese Evangeliumskultur, um bei dem Namen zu bleiben, drückt sich ganz besonders darin aus, um wen wir uns kümmern in der Gemeinde und wie wir uns um Menschen kümmern. Keiner soll ignoriert werden und vor allem nicht die älteren Menschen von den Jüngeren. Oder allgemeiner ausgedrückt, die Hilfsbedürftigen von den vermeintlich Starken. Also für wen soll die Gemeinde sorgen und wie? Zuerst muss man sagen, geht es hier gar nicht um materielle Versorgung, sondern wenn wir uns die Verse 1 und 2 anschauen, dann geht es um die geistliche Versorgung von Gottes Familie. Die hat offensichtlich Vorrang und die materielle Versorgung kommt an zweiter Stelle. Ja, die geistliche Versorgung von Gottes Familie finden wir in den Versen 1 und 2. Dort heißt es, einen älteren Mann fahre nicht schroff an, sondern ermahne ihn als einen Vater. Die Jüngeren wie Brüder, die älteren Frauen als Mütter, die Jüngeren wie Schwestern in aller Zurückhaltung. Mann, Frau, älter, Jünger, hier ist das gesamte Spektrum von Gottes Gemeinde, von Gottes Familie abgedeckt. Und zuerst fällt uns auf, dass die Bibel diese Aussage über Familie, das Haus Gottes steht ja für Familie, wirklich ernst zu nehmen meint. Evangeliumskultur bedeutet, dass Kinder, dass Gottes Kinder einander behandeln wie Familie, wie Eltern und Kinder, wie Brüder und Schwestern, das ist Familie. Je nach Beziehung sieht das anders aus. Timotheus soll darauf achten, welche Beziehung er mit dem jeweiligen Gegenüber hat. Aber das Prinzip ist das gleiche. Es lautet Respekt. Ja, wie auch immer wir füreinander sorgen, es muss mit Respekt geschehen. Es darf den anderen nicht abwerten. An der Gemeinde soll die Welt sehen können, wie es bei Gott zu Hause zugeht. Er schenkt uns im Evangelium die Würde, seine Kinder zu sein. Und das soll nach außen sichtbar werden, in unserem Umgang miteinander. Es geht ja also um die geistliche Versorgung von Gottes Familie und die beginnt mit dem Umgang miteinander. Aber ein bestimmtes Wort ist von besonderer Bedeutung hier. Denn Timotheus soll Menschen ermahnen. Das ist die Annahme. Ja, die Art und Weise soll der Evangeliumsbeziehung entsprechen. Ja, ältere Männer soll er nicht schroff anfahren. Ja, auch seine Ermahnung geschieht also im Kontext dieser liebevollen Familienbeziehung. Aber die Bibel geht davon aus, dass alle Gemeindemitglieder Ermahnung brauchen. Er soll die Älteren ermahnen auf eine bestimmte Weise. Die Jüngeren, die Mütter, die Väter, die Schwestern und Brüder. Das heißt, die Bibel hat einen sehr realistischen Blick auf die Gemeinde. Ja, sie sieht, dass alle Gemeindemitglieder Ermahnung brauchen, weil Gott weiß, dass seine Familie nicht von vornherein perfekt ist. Seine Familie macht Fehler. Und er möchte uns dadurch verändern, verändern, dass wir die Schönheit des Evangeliums mehr und mehr widerspiegeln. Und dazu brauchen wir Ermahnung. Ja, und wir sehen hier, dass es in jeder Beziehung um Ermahnung geht. Ja, wenn ihr das hier anschaut, ermahne den älteren Mann als ein Vater, ermahne die Jüngeren wie Bruder. Ja, das Verb ist dasselbe. Ermahne die älteren Frauen als Mütter, ermahne die Jüngeren wie Schwestern, aber in aller Zurückhaltung. Ja, Ermahnung geschieht vor allem in der Predigt, auch im persönlichen Gespräch. Und vorneweg soll ich sagen, dass das dasselbe Wort, das hier mit einer Ermahnung übersetzt wird, tatsächlich eine ganze Bandbreite an Bedeutungen hat. Es kann, dasselbe Wort wird von Jesus für den Heiligen Geist verwendet, wenn er ihn als Tröster bezeichnet. Das heißt, das Wort kann ermahnen bedeuten, aber auch trösten, auffordern, ermuntern und noch eine ganze Palette mehr. Das heißt, dieses Wort steht nicht immer für intensive Gespräche, indem man dem anderen mit ernstem Blick ins Gewissen redet. Es steht für das Spektrum an Unterhaltung, die mit geistlicher Fürsorge einhergehen. Aber auch Ermahnung ist manchmal nötig. Die klammern wir vielleicht manchmal aus. Sie ist uns manchmal unangenehm. Und hier, denke ich, geht es primär um diese Ermahnung, wenn in einer Gemeinde etwas nicht in Ordnung ist. Ich muss hier ganz kurz was ändern. Genau, jetzt kann ich das auch besser lesen. Wenn also Ermahnung nötig ist für die geistliche Versorgung der Gemeinde, dann, sagt Paulus hier, soll Timotheus bedächtig vorgehen. Er soll einen älteren Mann nicht schroff anfahren. Und genauso geht es mit den anderen. Das heißt, er ist kein Geschäftsführer als Gemeindeleiter. Er ist nicht dazu da, um bestimmte Vorgaben durchzusetzen. Und wer sie nicht erfüllt, wird gefeuert. Ja, er ist auch nicht ein Offizier mit Befehlsgewalt über das Heer der Gemeinde. Er ist ultimativ nicht einmal ein Lehrer, der Noten vergibt und straft, wenn die Vorgaben nicht eingehalten werden, sondern er ist zuallererst Bruder. Er ist zuallererst Sohn. Das gilt für alle Gemeindeleiter, die geistliche Versorgung in der Gemeinde anbieten sollen. Wir sind alle Brüder, wir sind Söhne, wir sind Töchter. Und erst wenn das zweifelsfrei feststeht, kann Timotheus dann in dieser Beziehung die geistliche Versorgung sicherstellen. Er kann ermuntern wie ein Bruder, trösten wie ein Sohn, ermahnen, damit die Gemeinde die Schönheit des Evangeliums in ihrem Umgang widerspiegelt. Darum geht es. Die Schönheit des Evangeliums in Beziehung widerspiegeln. Nun, nach der geistlichen Versorgung wendet sich die Bibel dann dem längeren, dem eigentlichen Hauptabschnitt zu, über Witwen und damit auch der Frage nach materieller Versorgung für Bedürftige. Also schauen wir uns das an in den Versen 3 bis 8, was die Bibel zur materiellen Versorgung von Bedürftigen in der Gemeinde zu sagen hat. Mit den Witwen geht es hier um besonders schutzbedürftige Menschen in der Gemeinde, für die die Gemeinde auch besondere Verantwortung trägt. Das war auch zur Zeit des Alten Testaments schon so. Dort wurden Witwen als eine von drei besonders schutzbedürftigen Menschengruppen genannt, nämlich den Witwen, den Waisen und den Fremdlingen. An diesen drei Gruppen sehen wir Gottes Herz für die Schwachen in unserer Gesellschaft. Und das will ich kurz anhand von einigen Bibelstellen aus dem Alten Testament aufzeigen. Exodus 22, Vers 20. Einen Fremdling sollst du nicht bedrücken und bedrängen, denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen. Ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrücken, wirst du sie bedrücken und werden sie zu mir schreien, so werde ich ihr Schreien erhören. Dann wird mein Zorn entbrennen, dass ich euch mit dem Schwert töte und eure Frauen zu Witwen und eure Kinder zu Waisen werden. Ganz schön heftig. Oder 5. Mose 24. Du sollst das Recht des Fremdlings und der Waise nicht beugen und sollst der Witwe nicht das Kleid zum Pfand nehmen. Ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Psalm 68, Vers 6. Gott liegen die Schwachen und Schutzbedürftigen besonders am Herzen. Das ist die Wahrheit über Gott, und die Gemeinde bewahrt diese wunderbare Wahrheit über Gott mit einer Evangeliumskultur, die ebenfalls für diejenigen einsteht, die in diese Kategorie fallen. Und deshalb sagt die Bibel hier in Vers 3, ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Dazu kommen wir gleich noch. Ehre die Witwen. Ehren bedeutet nicht nur, dass man den Hut, den man sowieso heutzutage nicht mehr aufhat, vor einer alten Dame zieht, ja, oder dass man ihr im Bus den Sitzplatz überlässt, obwohl das auch eine gute Sache ist. Ehren steht für die notwendige materielle Unterstützung, um in Würde zu altern. Ehren steht auch für die notwendige materielle Unterstützung, damit eine Witwe in Würde altern kann. Und da haben wir natürlich ein kleines Problem. Die meisten Witwen werden schon vom Staat recht gut versorgt. Ja, das liegt einfach daran, dass das Christentum in Deutschland in der Vergangenheit sehr erfolgreich war und die christliche Ethik gerade in Bezug auf Schutzbedürftige in unser Sozialwesen Einzug gehalten hat. Natürlich gibt es Witwen, die hilfsbedürftig sind im hohen Alter. Meine Oma war eine davon. Aber ich denke, gerade wenn wir uns unsere Gemeinde anschauen, dann ist das eher selten. Nicht, dass wir keine Witwen haben, aber wir haben nicht viele hilfsbedürftige Witwen. Für unsere Gemeinde steht deshalb weniger die konkrete Anwendung im Vordergrund auf die Witwen bezogen, als das allgemeine Prinzip, dass in der Gemeinde die Schönheit des Evangeliums sichtbar wird. Und zwar in einer Kultur der Fürsorge. Unser Witwenmangel wird dabei mehr als wettgemacht durch alleinerziehende Mütter, die Hilfe brauchen. Auch alleinstehende Männer brauchen verschiedene Arten der Unterstützung. Waisen gibt es unter uns zwar keine, aber dafür Kinder, deren Eltern aus- oder gar überlastet sind. Und natürlich gibt es gerade in einer internationalen Gemeinde auch jede Menge Fremdlinge, die unsere Unterstützung brauchen. Und ich will dazu nur sagen, jeder einzelne von diesen kostbaren Menschen ist uns von Gott anvertraut. Er verdient es, mit Würde behandelt zu werden. Sie sind ein Geschenk. Denn im christlichen Umgang mit ihnen wird die Schönheit von Jesus sichtbar. Die Schönheit des Evangeliums wird ausgedrückt in einem Verhalten, das den anderen Respekt und Fürsorge entgegenbringt. Und dafür sollten wir als Gemeinde Ressourcen bereithalten. Die Gemeinde trägt allerdings auch Verantwortung dafür, dass sie das, was ihr zur Verfügung steht, sinnvoll einsetzt. Und wir wissen aus anderen Schriften aus dieser Zeit, nicht aus der Bibel, dass diese, ich nenne sie mal die Witwenfrage, sehr kompliziert war damals. Ja, die Ehre, die Witwen erwiesen werden sollte, erwies sich ja auch in finanzieller Hinsicht. Das ist schon kompliziert, aber eben auch als Status in der Gesellschaft, als Versuchung für manche jüngere Frauen. Das heißt, Witwe zu sein, war für manche Leute erstrebenswert. Und der Kirchenvater Tertullian beklagt sich etwa 100 Jahre später, um 204 nach Christus, 150 Jahre, Entschuldigung, dass teilweise unverheiratete Frauen unter 20 Jahren einen formalen Witwenstatus für sich in Anspruch nehmen wollten. Ja, also so wie wir heute über Witwen nachdenken, und das waren Jungfrauen, muss man sagen, wollten Witwen sein. Also man merkt, okay, also das, was wir heute als Witwe verstehen, war damals nicht nur ein, ein Schicksalsschlag, sondern auch ein Status, ein Amt, zu dem gleich noch mehr. Wenn also die Möglichkeiten von Ortsgemeinden begrenzt sind und wenn die Gefahr von Missbrauch besteht, um wen soll sich die Gemeinde dann kümmern? Nun, wenn wir uns anschauen, unter welchen Voraussetzungen damals jemand als wirkliche Witwe galt, ja, dieser Ausdruck taucht hier ja mehrfach auf, dann können wir, denke ich, was drüber lernen, für welche Schutzbedürftigen wir in der Gemeinde heute sorgen sollten. Ich glaube, da können wir viel draus lernen. Also für welche Bedürftigen sollte die Gemeinde sorgen? Nun, die erste Frage, die die Bibel dazu stellt, lautet: Kann die Witwe von gläubiger Verwandtschaft versorgt werden? Dreimal betont die Bibel hier die Verantwortung von Familie, von Verwandtschaft, sich zuerst um ihre eigenen Witwen zu kümmern. Also Vers 4. Dort heißt es: Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, dann sollen diese zuerst lernen, dem eigenen Haus Frömmigkeit zu beweisen und den Eltern Gleiches zu vergelten. Also hier geht es um ihr habt uns aufgezogen, wir kümmern uns um euch im Alter, denn das ist gut und angenehm vor Gott. Also was Kinder und Enkel in ihrer Jugend von den Eltern empfangen haben, das sollen sie ihren Eltern und insbesondere Witwen im Alter mit Gleichem vergelten. Das steht im Einklang mit der Frömmigkeit, das ist wieder das gleiche Wort, das wir letzte Woche hatten, Gottesfurcht, Gottseligkeit. Das steht im Einklang mit der Frömmigkeit, das heißt mit dem Gehorsam gegenüber Gott. Und Vers 8, unser nächstes Zitat, wird noch sehr viel deutlicher, was diese Verantwortung der Familie angeht. Wenn aber jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, dann hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Und man kann das eigentlich nur so verstehen, dass ein Gemeindeausschluss droht, wenn jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt. Ja, diese Verantwortung erstreckt sich offensichtlich auf die gesamte Verwandtschaft und gilt zwar in besonderem Maße für die Mitbewohner, für die Hausgenossen, aber nicht ausschließlich. Ja, das heißt besonders seine Hausgenossen. Das heißt nicht, dass man mit diesen Menschen leben muss. Ja, Jude und ich zum Beispiel, wir leben weit entfernt, egal wo wir wohnen, wir leben immer mindestens von einem Elternteil weit entfernt. Aber es ist wichtig, dass ältere Generation versorgt ist. Paulus liefert noch einen weiteren Grund für die Versorgung von Witwen in Vers 16. Wenn aber gläubige Verwandte Witwen haben, dann versorge man sie und belaste nicht die Gemeinde. Warum? Damit diese die wirklichen Witwen versorgen kann. Also sprich, eine wirkliche Witwe ist keine, die von der Familie versorgt werden kann. Eine Witwe ist eine alleinstehende Frau, die alleine lebt und sich selbst versorgen muss. Die Gemeinde springt also nur im Notfall jeweils dort ein, wo keine Familie oder Privatperson die Versorgung übernehmen kann. Die Gemeinde ist eine Art Rückversicherung. damit in Gottes Familie niemand Not leiden muss, insbesondere eben die wirklichen Witwen. Und das kann unterschiedliche Formen annehmen, das kann über Privatpersonen fungieren oder über einen gemeinsamen, eine Sammlung für Notleidende. Aber die Gemeinde trägt eine Verantwortung dafür. Das also als erste Voraussetzung, wenn die Witwe selbst sich selbst versorgen kann, beziehungsweise wenn die Witwe von Familie versorgt werden kann, dann gilt sie nicht als wirkliche Witwe. Und genauso gilt es auch für Schutzbedürftige. Wenn sie von Familie versorgt werden könnten, dann sollten sie die Gemeinde und man könnte sogar sagen das Allgemeinsystem nicht belasten. Die zweite Voraussetzung finden wir in Vers 5. Sie lautet, ist die Witwe allein geblieben? Eine wiederverheiratete Witwe muss von ihrem Mann versorgt werden, heißt es in Vers 5. Ja, eine wirkliche Witwe aber, die allein geblieben ist. Wenn nicht, dann wird sie von ihrem Mann versorgt. Und in Vers 14 fordert die Bibel deshalb auch jüngeren Witwen explizit dazu auf, dass sie heiraten. Vers 14, dort heißt es, so will ich nun, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher auf diese Weise keinen Anlass zur Schmähung geben. Also sprich, es ist wichtig, dass jüngere Witwen erstens keine Last, der Gemeinde keine Last auflegen, sondern dass sie tatsächlich auch, wenn die Gründung einer Familie weiterhin möglich ist, dass sie dort ihren Lebensmittelpunkt sieht. Das ist im Kontrast zu den jüngeren Witwen, die dieses Witwenamt, diesen Status angestrebt haben und damit sozusagen andere Verantwortung vernachlässigt haben. Und das heißt letztlich, dass die Versorgung durch die Gemeinde kein Kissen sein kann, auf dem man sich ausruhen kann, sondern dass man, wenn man heiraten kann, dann ist es auch gut, wenn man heiratet. Drittens, ebenfalls in Vers 5, ist die dritte Voraussetzung, hat die Witwe ihre Hoffnung auf Gott gesetzt? Und das ist der gleiche Ausdruck, den Paulus vorher für sich und die anderen Apostel verwendet hat. Es geht hier letztlich einfach darum, ist jemand gläubig? Ja, seine Hoffnung auf Gott zu setzen heißt, man ist Christ geworden. Ja, und das kommt vor allem in einem aktiven Gebetsleben zum Ausdruck, Vers 5, bleibt im Flehen und in den Gebeten Tag und Nacht. Und dazu kommen wir gleich, wenn wir uns Vers 6 anschauen. Aber es ist wichtig, dass die Voraussetzung hier gegeben ist, dass jemand gläubig sein muss. Ja, wenn diese Bedingung sogar für Witwen erfüllt sein muss, dann denke ich, zeigt uns, dass wir nicht jede Not in diesem Land zu lindern müssen. Wir wollen Barmherzigkeit zeigen und ich sage später dazu noch etwas mehr. Aber wir haben nicht die gleiche moralische Verpflichtung, jeden Menschen finanziell zu unterstützen, als die Witwen in unserer Gemeinde, die gläubigen Witwen in unserer Gemeinde. Und der Hintergrund ist wiederum der, dass die Gemeinde sich um die wirklichen Witwen kümmern muss. Und wenn die Ressourcen von anderer Seite aufgefressen werden sozusagen, dann kann die Gemeinde ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen, die Schönheit von Evangeliumskultur in Gottes Familie zum Ausdruck zu bringen. Dazu sage ich am Ende aber noch etwas mehr. Ich werde das auch noch ein bisschen qualifizieren. Nur schon an der Stelle vorneweg, das bedeutet natürlich nicht, dass die Gemeinde sich nicht um andere kümmern darf, Barmherzigkeit zeigen darf, sondern es heißt hier nur, es geht um eine Vorrangigkeit, für wen man sich kümmert, um wen man sich kümmert. Die vierte und letzte Frage ist eng mit der davor verbunden. Lebt die Witwe in Üppigkeit? Ja, hier geht es um eine ausschweifende Lebensweise, die so weit geht, dass Paulus hier sagt, sie ist lebendig tot. Also sprich, es ist eine Lebensweise, die nicht im Einklang mit dem mit dem Glauben steht. Und genauso wie er vorher gesagt hat, dass Verwandtschaft, die sich nicht um Witwen kümmert, als Nichtgläubige betrachtet werden müssen. Genauso sagt er jetzt, Witwen, die so ausschweifend leben, exzessiv leben, sind lebendig tot. Ja, eine solche Verhaltensweise steht in direktem Widerspruch zur wirklichen Witwe, die eben aus ihrer Not heraus, Vers 5, mit Bitten und mit Flehen vor Gott kommt. Die Verse 3 bis 8 handeln also von den Voraussetzungen für die Versorgung wirklicher Witwen. Soweit so gut. Und ich denke, diese Voraussetzungen, die klingt zwar an der einen oder anderen Stelle etwas harsch, aber man kann sie, denke ich, nachvollziehen. Etwas komplizierter wird es, wenn wir uns dem nächsten Abschnitt zuwenden. Dort geht es um ein Verzeichnis von Witwen, für das andere Bedingungen zu gelten scheinen. Auf den Punkt gebracht geht es nach dem Dienst der Gemeinde an Witwen, nun um den Dienst der Witwen an der Gemeinde. Lasst uns das genauer anschauen. Also der Dienst der Witwen an der Gemeinde, in der Gemeinde. Schauen wir ab Vers 9 wir lesen den gesamten Abschnitt bis Vers 15. Eine Witwe soll nur ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie mindestens 60 Jahre alt ist, eines einzigen Mannes Frau war und den Ruf guter Werke hat, wenn sie Kinder aufgezogen hat und gastfrei gewesen ist, wenn sie den Heiligen die Füße gewaschen hat, den Bedrängten beigestanden ist und jedem guten Werk nachgekommen ist. Jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn ihr Verlangen erwacht im Widerspruch zu Christus, dann wollen sie heiraten und bekommen das Urteil, dass sie den ersten Glauben oder die erste Treue, soll ich hier ergänzen, die erste Treue verlassen haben. Daneben sind sie auch faul und lernen in den Häusern umherzulaufen. Sie sind aber nicht nur faul, sondern auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sich nicht gehört. So will ich nun, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung geben. Denn einige haben sich schon abgewandt und folgen Satan. Wow. Also hier nennt die Bibel nicht nur eine Vielzahl neuer Bedingungen, und die Kommentatoren sind sich uneins, wie man das verstehen sollte. Aber am plausibelsten die Mehrheitsmeinung ist, dass es hier nicht mehr um die materielle Versorgung von Witwen geht, sondern tatsächlich um eine spezifische Rolle, ein Witwenamt, wenn man so will. Parallel zum Ältestenamt und Diakonenamt hat es in der alten Kirche ein Witwenamt gegeben. Das hört vielleicht zunächst seltsam an, aber wenn man sich überlegt, dass wir in der Gemeinde problemlos unterscheiden zwischen älteren Menschen und Ältesten, dann kann man sich gut vorstellen, dass das Witwenamt das Gegenstück auf der weiblichen Seite darstellt. Dafür spricht übrigens auch einiges, wenn man sich die Liste genauer anschaut. Bei allen Unterschieden sind viele Übereinstimmungen mit den Ältesten erkennbar. Ja, die Ältesten sollen Mann einer Frau sein, eine Witwe soll Frau eines einzigen Mannes gewesen sein. Und hier geht es um Treue in der Ehe, das nur ganz kurz. Der Älteste soll gastfrei sein, die Witwe soll gastfrei gewesen sein. Der Älteste soll seine Kinder zum Gehorsam anhalten, die Witwe soll Kinder aufgezogen haben. Aus anderen Schriften, die nicht in der Bibel enthalten sind, wissen wir, dass es tatsächlich im 2. und 3. Jahrhundert zumindest ein solches Witwenamt gab. Und diese Witwen spielten eine wichtige geistliche Rolle. Tertullian schreibt dazu um etwa 200 nach Christus, wie schon gesagt, dass ihre Erfahrung in allen Gefühlslagen, also im Leid, in der Not, in allem, sie dazu befähigt, allen anderen mit Rat und Trost zur Seite zu stehen. Aber er sagt auch ganz explizit, jüngere Witwen sollten diesen Status nicht bekommen, sondern nur Ältere über 60. Hier geht es nicht um die Versorgung der Gemeinde, wenn er hier von einem Verzeichnis redet, sondern um Versorgung der Witwen, sondern es geht um ein Amt, für das man qualifiziert sein muss. Und wenn man sich das nochmal anhört, was Tertullian schreibt, ja, jemand, der seine Erfahrungen in allen Gefühlslagen, der diese Erfahrung einsetzt, um anderen mit Rat und Trost zur Seite zu stehen, dann kann man nur sagen, wow, was für ein bedeutendes Amt in der Gemeinde. Wie wunderbar darin auch die Schönheit des Evangeliums sichtbar wird. Kein Wunder, dass Paulus die Maßlatte dafür so hoch hängt und um jeden Preis verhindern will, dass dieses Amt missbraucht wird für seinen Status oder dass Menschen, die noch nicht qualifiziert sind, dieses Amt übernehmen, jüngere Witwen eben. Der amerikanische Pastor Warren Wiersbe schreibt dazu, in drei verschiedenen Pastorenstellen habe ich die Erfahrung gemacht, dass gottesfürchtige Witwen geistliche Kraftwerke in der Kirche sind. Sie sind das Rückgrat der Gebetstreffen. Sie geben sich dem Besuchsdienst hin und sie dienen als Lehrer in der Sonntagsschule. Und dann sagt er aber auch, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass eine Witwe, wenn sie nicht gottesfürchtig ist, ein großes Problem für die Gemeinde darstellen kann. Sie fordert Aufmerksamkeit, beschwert sich über das, was die Jüngeren tun und hängt oft am Telefon und tratscht. Natürlich ist das nicht wirklich Tratsch, sagt er. Sie will nur, dass ihre Freunde über diese Dinge intelligenter beten können. Paulus stellt klar, dass von der Gemeinde unterstützte Witwen untadelig sein müssen. Und das gilt natürlich umso mehr für dieses Witwenamt. Was nehmen wir aus diesem Abschnitt für uns heute mit? Nun, erstens haben wir gesehen, dass in der Gemeinde alle mit allen verbunden sind und dass geistliche Versorgung im Vordergrund steht. Ja, wir sind wirklich Gottes Familie und sollten uns um jeden Einzelnen kümmern und das heißt für die Geleitung ermahnen, trösten, ermuntern, aber immer so, wie es der Beziehung entspricht. Zweitens wird in diesem Abschnitt deutlich, dass die Gemeinde ihre Unterstützung nicht nach dem Gießkannenprinzip an alle Witwen, an alle Schutzbedürftigen gleich verteilen sollten. Die Gemeinde hat nur dort die Verpflichtung einzuspringen, wo wirkliche Not unter gläubigen Schutzbedürftigen herrscht und nirgendwo sonst. Drittens, und hier noch eine kurze Bemerkung dazu, was soziales Engagement außerhalb der Gemeinde angeht. Dann sollte ich hier vielleicht ergänzen, dass der Dienst an bedürftigen Gemeindemitgliedern nicht im Widerspruch zum Dienst an der Gesellschaft steht, den Schutzbedürftigen dort. Man kann es vielleicht so vergleichen, ja, dieser Dienst nach außen ist wieder Duft vor einer Bäckerei. Ja, kennt ihr das? Ihr lauft an einer Bäckerei vorbei und ihr riecht, wie wunderbar es dort riecht. Und dieser Duft, der zieht einen magisch zur Tür hin. Man kann gar nicht widerstehen. Und genauso soll auch der Dienst außerhalb der Gemeinde wirken, nämlich wie dieser unwiderstehlich gute Duft des Evangeliums. Ja, Menschen werden von ihm angezogen, zu diesem wunderbaren, barmherzigen, liebevollen Gott, der seine Schönheit im Evangelium von Jesus Christus offenbart hat. Ja, das gilt für die Arbeit in Ludwigsburg. Das gilt für die Arbeit von Missionaren weltweit, dass der Duft des Evangeliums, die Schönheit des Evangeliums vor der Tür sichtbar wird. Aber genauso wie man den Duft nicht mit dem Brötchen verwechseln darf, genauso sollte man dabei nicht die Grenze zwischen Gemeinde und Gesellschaft verwischen. Ja, die Gemeinde strahlt die Schönheit aus, die Gesellschaft soll von ihr angezogen werden, von diesem Duft, von dieser Schönheit, damit Menschen zum Glauben an Jesus finden. Das als zweiter Punkt zum sozialen Engagement außerhalb der Gemeinde. Drittens haben wir auch gesehen, dass der Dienst an Schutzbedürftigen keine Einbahnstraße darstellt. Ja, während die Voraussetzungen für die Versorgung von Witwen anders sind als die Voraussetzungen für das Verzeichnis für das Witwenamt, dann wird doch klar, dass gläubige Witwen eine wunderbare Rolle darin spielen können, wie die Schönheit der Gemeinde sichtbarer wird. Also der Dienst an Witwen, an Schutzbedürftigen, führt im Idealfall dazu, zu einem Dienst der Schutzbedürftigen an der Gemeinde, damit die Schönheit des Evangeliums noch heller strahlt. Für uns ist das wahrscheinlich ein Thema, das recht weit von unserer Lebenswelt weg ist. Aber das liegt vor allem daran, dass wir noch eine relativ junge Gemeinde sind. Nichtsdestotrotz haben auch wir Schutzbedürftige in unserer Mitte und wir sollten diese Menschen als Geschenk wahrnehmen. Sie geistig versorgen und auch materiell versorgen. Und wir sollten gemeinsam versuchen, die Schönheit des Evangeliums heller strahlen zu lassen, indem wir uns umeinander kümmern. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du uns in dieser Gemeinde viele Möglichkeiten geschenkt hast, wie wir schutzbedürftigen Gläubigen Liebe erweisen können. Wir bitten dich, dass diese Evangeliumskultur nach außen strahlt, dass dieser Duft Menschen in die Gemeinde zieht, weil sie darin deine Barmherzigkeit, deine Liebe, dein Herz für die Schutzbedürftigen erkennen. Wir bitten dich, hilf uns zu sehen, wie wir das noch genauer umsetzen können. Aber wir bitten dich auch, dass du in unserem Miteinander hilfst, dass niemand ohne die Versorgung ist, die er braucht. Und dass umgekehrt die Versorgten ihren Dienst auch in der Gemeinde sehen, damit die Schönheit des Evangeliums umso heller strahlt. In Jesu Namen. Amen.